Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Die Tragik der Software-Elemente. Ich freue mich, dass doch noch einige trotz der Waffeln draußen erschienen sind. Ja, kurz einige Worte zu mir. Ich nutze also Open Source seit 1989, blogge seit 1998 und bin Mitglied und Mitarbeiter der Host-Sharing EG. Das ist eine IT-Genossenschaft. Wir bieten Hosting und IT-Dienstleistung für ca. 300 Mitglieder an. Das Thema ist die Tragik der Elemente. Der Begriff ist aufgekommen oder popularisiert worden durch einen Biologen, Mikrobiologen und Ökologen, Garrett Hardin. Der hat einen Aufsatz geschrieben von wenigen Seiten, der aber sehr viele Folgen hatte, sehr einflussreich war für den Gedanken, wie man mit Elementen umzugehen hat. Er hat also geschrieben: "Picture a pasture open to all. It is to be expected that each herdsman will try to keep as many cattle as possible on the commons. As a rational being, each herdsman seeks to maximize his gain. He asks, what is the utility to me of adding one more animal to my herd?" Das ist sozusagen der Kernaussage zu der Tragik der Allmende. Das heißt, jeder von den Leuten, die das Recht haben, auf diese Allmende eine Kuh zu treiben, würde profitieren, wenn er eine Kuh mehr auf die Weide treibt. Und der Nachteil, der dadurch entsteht, dass sie nämlich überweidet wird, die Weide, die wird ja durch alle Nutzer geteilt. Das heißt, der Nachteil ist immer aus Sicht des Einzelnen 1 durch n. Und je nachdem, wie groß n ist, wird der Nachteil für ihn eigentlich unendlich klein. Und der Vorteil ist immer der gleiche, er hat nämlich eine Kuh mehr. Das machen natürlich jetzt alle Leute, die schicken alle ihre Kühe da auf die Weide. Und die Summe dieser rationalen Entscheidungen, ne, ich habe eine Kuh mehr auf der Weide, führt dann letztendlich zur Überweidung und zum Zusammenbruch dieses Ökosystems Weide. Und dann hat er eben diesen entscheidenden Satz geprägt: "Freedom in a commons brings ruin to all." Das ist der Kernsatz in seinem Aufsatz. Was er natürlich nicht sagt in seinem Aufsatz, ist, dass dieser Satz nur dann gültig ist, wenn die Kuh tatsächlich Privateigentum ist. Denn daraus ergibt sich natürlich das Ungleichgewicht, ne? Die Kuh ist Privateigentum. Ich setze mein Privateigentum eine Kuh mehr auf die Weide und nutze praktisch den Ertrag von der Milch. Alles für mich. Und der Nachteil wird geteilt durch alle Leute, die ihre Kühe auf die Weide treiben. So, was sind denn jetzt seine Lösungsvorschläge? Seine Lösungsvorschläge sind: "We might sell them off as private property." Das heißt, wir privatisieren die Allmende, wir privatisieren die Commons. "Oder we might keep them as public property, but allocate the right to enter them." Das sind seine beiden Lösungsvorschläge in seinem Aufsatz. Gehen wir die mal so ein bisschen durch. "We might sell them off as private property." Das hat er natürlich nicht aus dem heiteren Himmel gesagt, sondern das ist tatsächlich in England so gemacht worden. Zwischen 1725 und 1825 eigneten sich die politisch mächtigen Landbesitzer durch fast 4000 gesetzliche Bestimmungen mehr als 6 Millionen Morgen Land an. Das hat Peter Linebaugh geschrieben. Das heißt, in England und in Wales hat man die Allmende privatisiert, aber das haben die Mächtigen getan, weil die einfach noch mehr profitieren wollten. Und dieses Einhegungsprinzip ist eigentlich immer wieder angewendet worden. Es ist immer wieder das Gleiche. Gemeinschaftsland, wo es keinen richtigen Eigentumstitel gibt, da ist also im Grundbuch nicht ein Eigentümer eingetragen, sondern es ist halt Gemeinbesitz. Der wird einfach als herrenlos deklariert. Und was herrenlos ist, gehört dann wahrscheinlich der Krone oder dem Staat. Und der kann das ja dann privatisieren. Und so wird das bis heute in vorzugsweise den Ländern der Dritten Welt getan. Da werden einfach große Urwälder oder einfach riesige Areale von Land als herrenlos deklariert und dann kommt der Staat, sagt, das ist jetzt meins und ich gebe jetzt Lizenzen an irgendwelche Ölfirmen oder andere Bergbauunternehmen oder an die Holzwirtschaft, die das dann wirtschaftlich nutzen kann. In England hatte diese Einhegung der Allmende zur Folge, dass die Subsistenzwirtschaft vieler Dörfler, die waren nämlich darauf angewiesen, dass sie ihre Kühe auf die Gemeindewiesen treiben konnten die ganze Zeit. Die lebten also in so kleinen Dörfern, hatten wahrscheinlich keinen richtigen Landbesitz, also hatten keine Äcker oder so, lebten von dem, was so Dörfler so machen, Handwerker und sowas und Kleingewerbetreibende. Aber die hatten immer noch eine Kuh und die Kuh oder auch die Schweine, die liefen eben auf Gemeindebesitz herum. Haben sich dort genährt, wurden dann irgendwann geschlachtet, gemolken. Also so haben die Bauern davon gelebt. Und diese Subsistenzwirtschaft von diesen Dörflern hat dann nicht mehr funktioniert, als die ganzen Weiden eingehegt waren. Die Folge war natürlich, die mussten sich als Landarbeiter verdingen. Und historisch war die Folge dann, dass dadurch natürlich auch ein großes Heer an potenziellen Industriearbeitern entstanden ist. Da ist eine Frage. Ja, also es ist also 4000 gesetzliche Bestimmungen, das hört sich immer so rechtlich an. Es ist natürlich in vielen Ländern auch mit Gewalt passiert, ja. In der Tat. Und Peter Linebaugh nennt das eben auch ein Verbrechen, diese Einhegung. Obwohl es eben mit 4000 gesetzlichen Bestimmungen in der parlamentarischen Demokratie Englands ja alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Der Enclosure-Prozess in England reiht sich in die Serie der Verbrechen der Moderne, wie der Sklavenhandel, die Hexenverbrennungen, die irische Hungersnot oder der Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern. So, die andere Lösung, die Harding vorschlägt, ist, we might keep as public property, also wir können die Allmende dann doch als öffentliches oder allgemeines Eigentum betrachten, but allocate the right to enter them. Auf Deutsch eigentlich, wir brauchen einschränkende Nutzungsregeln für die Allmende. Das ist eine zweite Lösung. Machen wir nochmal einen Schritt zurück. Was ist eigentlich das eigentliche Anliegen von Harding? Also Harding ging es eigentlich nicht so sehr um die Frage, was machen wir jetzt mit irgendwelchen Weiden, wo irgendwelche Kühe draufstehen. Das war nämlich eigentlich nur ein Beispiel in seinem Aufsatz. Das war gar nicht so das Zentrum, das war gar nicht sein zentrales Anliegen. Sein zentrales Anliegen damals 1968, als er diesen Artikel veröffentlicht hat, war das Problem der Überbevölkerung. Er hat sich nämlich überlegt, ja, die Weltbevölkerung wächst und wächst und wächst und wächst. Und als Biologe war ihm natürlich klar, dass das nicht unendlich so weitergehen kann. Und deshalb steht auch ein Motto oben, ganz oben auf seinem Artikel: The population problem has no technical solution, it requires a fundamental extension of morality. Das ist eigentlich sein eigentliches Anliegen gewesen. Sein eigentliches Anliegen war tatsächlich ein biologisches. Und er ist Mikrobiologe, er ist Ökologe. Möglicherweise ist er halt nur falsch verstanden worden. Weil sein Artikel ist natürlich von den Neoliberalisten weitlich ausgenutzt worden, um zu sagen, ja, alles, was mit Allmende und Commons und so zu tun hat, das kann ja eigentlich nicht funktionieren. Wir müssen alles privatisieren, weil wenn wir es privatisiert haben, wird der Eigentümer sich darum kümmern, dass diese Ressource effizient genutzt wird. Und Effizienz ist ja das, was wir alle wollen. Harding hat damals natürlich daran gedacht, das Überbevölkerungsproblem zu nutzen, indem man eben den Leuten nicht die Freiheit lässt, so viele Kinder zu zeugen, wie sie wollen. Also eine Art von Geburtenkontrolle. Heute wissen wir, dass das eben auch mit anderen Mitteln geht. Also wenn man Frauenrechte durchsetzt, wenn man einen gewissen Wohlstandslevel erreicht und dann eben auch Verhütungsmittel legalisiert und einführt und dann auch verteilt an die Bevölkerung, dann löst sich das Problem auch in gewisser Weise auf. Aber für Harding war das ein ganz zentrales Problem. Das war sein Thema sozusagen. Das andere Thema von Harding war, als er sagte, die Welt wird als öffentliche Jauchegrube missbraucht. Jeder pumpt da seinen Dreck rein und zahlt dafür nicht. Klar, das Problem kennen wir heute. Gewinne werden privatisiert und die Schäden, die ein Unternehmen anrichtet, werden sozialisiert. Eben in Form von Müll. Und er wusste auch damals, dass die Atmosphäre das Gemeingut ist, was am schwersten zu schützen ist. Weil das kann man ja nicht einhegen. Da kann man keinen Zaun drum bauen. Und deshalb geht alles, was wir ausstoßen, alle Firmen, was die Firmen ausstoßen, geht alles in die Atmosphäre. Er ist dann zu dem Schluss gekommen, dass Responsibility, also die, eben die Verantwortung, das nicht zu tun, ein Produkt von einem sozialen Arrangement ist. Letztendlich praktikabel hat er die Lösung gesehen, dass man auf die Nutzung von Commons oder eben die Verschmutzung von Commons, was für ihn gleichbedeutend war, Steuern erheben sollte. Das ist ja bis heute eigentlich immer noch in der Diskussion aktuell. Aber Moment mal. Freie Software ist ja unendlich. Also es ist ja keine Weide, die überweidet werden kann, die dann plötzlich aufgefressen ist. Also ich kann es ja kopieren, so lang und so oft ich möchte. Also gibt es eigentlich gar nicht, gar keine Tragik der Software am Ende. Das ist, gibt es ja nicht. Oder gibt es das vielleicht doch? Es gibt es natürlich in gewisser Hinsicht. Ich kann diese nicht-rivale Ressource, also man unterscheidet in der Commons-Forschung zwischen rivalen Ressourcen, das sind Ressourcen, um die rivalisierende Ansprüche herrschen. Also ein Apfel kann nur einmal gegessen werden, dann ist er weg. Aber Software kann halt unendlich oft kopiert werden. Wenn ich eine nicht-rivale Ressource habe, dann skaliert die Ausplünderung dieser Ressource unendlich gut. Und deshalb sind auch so viele hocheffiziente Unternehmen so fast unendlich reich geworden, weil die haben es nämlich verstanden, freie Software hocheffizient zu nutzen. Und dann entstehen eben solche Ungleichgewichte. Ne? Da oben, da wird das Geld gemacht von Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, wer auch immer. Und da unten ist irgendwas, eine ganz wesentliche Komponente, die aber von irgendjemandem gepflegt wird, der dafür überhaupt kein Geld kriegt. Na, das ist so dieses Ungleichgewicht, was dadurch entstanden ist. Gut, jetzt hat natürlich, wie gesagt, der Aufsatz von Gerald Harding hat diesen Begriff Tragik der Allmende populär gemacht. Er geht nicht auf ihn zurück, es war jemand anders, aber egal, es wird heute hauptsächlich mit ihm in Verbindung gebracht. Jetzt gibt es aber eine deutsche Commons-Forscherin, Silke Helfrich, leider viel zu früh verstorben, die hat gesagt, Gemeingüter sind nur, wenn wir sie herstellen. Und sie bleiben nur, wenn wir sie pflegen. Und das ist eigentlich ein ganz zentraler Satz. Denn es geht eigentlich nicht um das Produkt, den Code, sondern es geht um die Produktivkräfte. Um die Kräfte und um die Ressourcen, die diesen Code machen. Die Software selbst, der Code ist natürlich keine rivale Ressource, die kann ich kopieren, so oft ich möchte, aber die Entwickler, die diese Software schreiben, die diese Software anpassen, die diese Software konfigurieren und weiterentwickeln, die sind natürlich nicht unendlich. Die kann ich leider nicht kopieren, so oft ich möchte. Noch nicht jedenfalls, aber. So. Wie funktioniert das denn jetzt mit der Allmende? Es ist ja nicht so, dass das, was der Gerald Harding geschrieben hat, der Weisheit letzter Schluss ist. Sondern in den USA hat sich eine Politologin, die Eleanor Ostrom, mit der Frage von Gemeinressourcen beschäftigt. Sie hat für ihre Beschäftigung dafür im Jahr 2009 den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen. Und ihr Hauptwerk heißt Governing the Commons, the Evolution of Institutions for Collective Action. Da haben wir auch wieder Action, da haben wir wieder den Aspekt des Tuns, des Machens, des Pflegens, des Herstellens drin. Sie hat also empirische Studien gemacht in verschiedenen Gebieten, in der Fischereiwesen, bei Bewässerungssystemen, auf der Wald- und Weidewirtschaft und hat dort geguckt, wie werden dort Ressourcen von Gemeinschaften effizient verwaltet. Was machen die da eigentlich? Und sie hat das sich angeguckt, studiert und daraus dann eben die berühmten 8 Designregeln von Eleanor Ostrom abgeleitet, die das verallgemeinern. Und dadurch ist sie eigentlich auch zur Begründerin der Commons-Forschung, der modernen Commons-Forschung geworden. Die 8 Designprinzipien, kurz in der Übersicht, sind Grenzen, Kongruenz, gemeinschaftliches Entscheiden, Monitoring der Nutzer und der Ressource, abgestufte Sanktionen, Konfliktlösungsmechanismen, Anerkennung und eingebettete Institutionen. Schauen wir uns das mal alles nacheinander an. Die Grenzen. Das ist jetzt auch ein Zitat aus einem Buch von der Silke Helfrich, die hat Designprinzipien ins Deutsche übersetzt. Es existieren klare und lokal akzeptierte Grenzen zwischen legitimen Nutzern und nicht nutzungsberechtigten. Es existieren klare Grenzen zwischen einem spezifischen Gemeinressourcensystem und einem größeren sozioökologischen System. Dieses Prinzip widerspricht natürlich den 4 Freiheiten von Free Software. Na? Da kommen wir irgendwie nicht zusammen. Also freie Software und Grenzen können wir uns schwer vorstellen. Das stimmt natürlich auf jeden Fall im Hinblick auf den Code, auf den unbegrenzt kopierbaren Code, auf den sich natürlich auch die 4 Freiheiten beziehen. Aber die Entwicklerkapazitäten sind, wie wir wissen, begrenzt. Da gibt es also schon Grenzen. Werden wir später nochmal drauf kommen. Die Regeln für die Aneignung und Reproduktion einer Ressource entsprechen den örtlichen und den kulturellen Bedingungen. Aneignungs- und Bereitstellungsregeln sind aufeinander abgestimmt. Die Verteilung der Kosten unter den Nutzern ist proportional zur Verteilung des Nutzens. Auch da kommen wir wahrscheinlich nicht zusammen. Da ist also Free as in Free Beer widerspricht also einer Verteilung der Kosten. Natürlich gibt es eine Kongruenz der Aneignungs- und der Bereitstellungsregeln. Na, auf der einen Seite haben wir, man darf das alles frei nutzen, aber ich stelle das auch freiwillig zur Verfügung. Na. Und natürlich gibt es da auch irgendeine Art von Kongruenz mit den örtlichen und den kulturellen Bedingungen. Es gibt also wahrscheinlich so etwas wie eine Open-Source-Kultur. Ist heute auch immer wieder mal davon geredet worden, auch wenn man nur implizit von einer Open-Source-Kultur geredet hat, habe ich oft in den Vorträgen gehört. Gemeinschaftliches Entscheiden. Die meisten Personen, die von einem Ressourcensystem betroffen sind, können an Entscheidungen zur Bestimmung und Änderung der Nutzungsregeln teilnehmen, auch wenn viele diese Möglichkeit nicht wahrnehmen. Nutzungsregeln, wenn wir da auf die Lizenzen gehen, das mit den nachträglichen Änderungen ist alles auch nicht so ganz so einfach. Aber wie ist das denn mit der Mitbestimmung der Nutzer bei der Entwicklung? Es läuft ja letztendlich dann darauf hinaus, ja, dann bezahlt auch ein Entwickler, der dir das Feature einbaut. Na, wenn ich einen Feature-Request mache, habe ich jetzt gerade keine Lust, das einzubauen. Ne? Freiwillige Bereitstellung der Software. Andersherum ist es aber auch schwierig. Ne? Also ich kann als Entwickler auch jetzt nicht mitbestimmen, wie die Nutzung ist. Ich kann zwar eine Lizenz machen, aber letztendlich ist es ist die Möglichkeit, dort mitzubestimmen, wie das genutzt wird, sehr, 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 sehr gering. Es gibt so Ansätze mit ethischen Lizenzen, aber ich bin eh kein Freund von Lizenzen. Wir machen eigentlich nur die Juristen reich und nützen uns wahrscheinlich überhaupt nichts. Monitoring der Nutzer und der Ressource, das ist das 4. Designprinzip. Es muss ausreichend Kontrolle über Ressourcen geben, um Regelverstößen vorbeugen zu können. Personen, die mit der Überwachung der Ressource und deren Aneignung betraut sind, müssen selbst Nutzer oder den Nutzern rechenschaftspflichtig sein. Ja, aber wie soll das gehen? Wie will ich freie Software monitoren? Wie soll die irgendwie nach Hause telefonieren, sodass ich weiß, wie viele Leute haben die wann wo genutzt? Letztendlich ist aber wäre sowas auch irgendwie eine Voraussetzung, wenn ich in irgendeiner Weise das besteuern möchte. Wenn ich also sozusagen Steuergeld verteilen wollte an Entwickler, Communities, und zwar in der Form, wie die Software genutzt wird, also beliebte Software kriegt mehr, dann muss ich ja das irgendwie messen können. Ist also auch schwierig. Und dann geht es weiter mit dem 5. Designprinzip, den abgestuften Sanktionen. Verhängte Sanktionen sollen in einem vernünftigen Verhältnis zum verursachten Problem stehen. Die Bestrafung von Regelverletzungen beginnt auf niedrigem Niveau und verschärft sich, wenn Nutzer eine Regel mehrfach verletzen. Auch da frage ich mich natürlich, wie soll das gehen? Na, wer soll hier wen und weshalb sanktionieren? Ab und zu hat man das mal so erlebt, dass unbeliebte Personen in der Community dann sozial sanktioniert werden, aber so richtig eine Sanktion im Hinblick auf die Nutzungsintensität, gibt es eigentlich nicht. Wo denn? Ja, das ist richtig. Also ich kann natürlich die Lizenz so schreiben, dass die Lizenz, die muss natürlich beachtet werden. Komme ich auch gleich zu. Lizenzen sind ja eben auch entsprechend auch einem anderen Designprinzip, nämlich dem siebten der staatlichen Anerkennung. Konfliktlösungsmechanismen müssen schnell, günstig und direkt sein. Es gibt lokale Räume für die Lösung von Konflikten zwischen Nutzern sowie zwischen Nutzern und Behörden. Na, auch da fragt man sich, wie soll das außerhalb von diesen juristischen Geschichten mit den Lizenzen gehen? Wir bleiben also da auf der Ebene der Lizenz stehen. Wer soll da der Mediator sein, irgendwie, wenn es Konflikte gibt, jenseits von diesen Lizenzverstößen? Siebte Prinzip, Anerkennung. Es ist ein Mindestmaß staatlicher Anerkennung des Rechtes der Nutzer erforderlich, ihre eigenen Regeln zu bestimmen. Das ist also, dieses Prinzip wird eigentlich beachtet im Hinblick auf die Lizenzen. Die sind ja juristisch anerkannt. Und die haben dann eben auch Folgen. Nur wenn jemand gegen die Lizenz verstößt, gibt es auch möglicherweise Probleme. Aber auf der anderen Seite, Anerkennung möchte man ja auch noch mehr als nur so eine Anerkennung von Lizenzen. Weiß der Staat wirklich, was freie Software wert ist, fragt man sich dann manchmal. Achtens, eingebettete Institutionen. Wenn eine Gemeinressource eng mit einem großen Ressourcensystem verbunden ist, sind Governance-Strukturen auf mehreren Ebenen miteinander verschachtelt. Da gibt es natürlich auch einiges. Da gibt es Standards, Protokolle, mit denen man versucht, auf verschiedenen Ebenen das ganze System irgendwie zusammenzuhalten. Trotzdem würde ich im Fazit sagen, freie Software, so wie sie ist und wie sie auch meistens betrachtet wird, erfüllt eigentlich nicht die oströmischen Designprinzipien. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob freie Software überhaupt ein Gemeingut ist, überhaupt ein Commons ist in dem Sinne, im Sinne von Ostrom. Oder ist es vielleicht nur Freiwild? Oder eben die Jauchegrube, die berühmte von Garrett Hardin. Also der fundamentale Widerspruch von freier Software erscheint mir der zu sein, dass der effizienteste Nutzer fast unendlich reich werden kann und einige eben nicht bezahlt werden dafür. Jedenfalls nicht unbedingt für die Entwicklung von freier Software. Dass einige Firmen fast unendlich mächtig werden, kann man natürlich durch Monopolgesetze in den Griff bekommen. Das heißt, hier könnte man eine politische Regelung einziehen, die natürlich von außen kommt. Die Lösung für die Entwickler, die an der freien Software selbst nichts verdienen, kennen wir auch alle, ist entweder die digitale Bettelei oder ist die Querfinanzierung über die Reputation. Es gibt ja wenig Entwickler, die wirklich hungern. Sie finden natürlich irgendwo einen Job. Manchmal finden sie sogar einen Job in einem Bereich, wo sie freie Software entwickeln können oder wenigstens Software entwickeln können, die dann später unter einer freien Lizenz veröffentlicht werden. Aber das ist natürlich nicht immer der Fall. Ne? Sonst gäbe es ja nicht so viele Förderprogramme für einzelne Entwickler, wie zum Beispiel den Prototype Fund, der auch sehr gerne in Anspruch genommen wird, wo man eben eine Software entwickelt, wo es eben im Moment noch keine kommerzielle Verwertung für gibt oder auch keine Firmen, die das kommerziell verwerten wollen. Wir könnten natürlich auch versuchen, die oströmischen Prinzipien irgendwie umzusetzen. Und dafür möchte ich eigentlich plädieren, weil ich denke, diese Prinzipien haben schon so einen gewissen Sinn. Wenn man sich die genau anguckt, dann treffen die bei funktionierenden Gemeingütern eigentlich sehr gut zu. Ich habe das mal untersucht und in einem anderen Talk, in einer anderen Veranstaltung mal auf Genossenschaften bezogen. Da funktioniert das eigentlich ganz gut. Also wir als Hostsharing zum Beispiel, wir erbringen Leistung ausschließlich an unsere Mitglieder. Ausschließlich die profitieren. Also da haben wir schon mal die Begrenzung der Nutzungsberechtigten. Aber es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, die ostromschen Prinzipien umzusetzen. Und das wäre natürlich die staatliche Besteuerung der Nutzung von freier Software, ähnlich der Besteuerung von CO2-Emissionen oder halt so eine Art staatliche Förderung für die Entwickler. Da könnte man dann eben auch solche Rückkopplungsgeschichten, die Ostrom in ihren Prinzipien implizit fordert, einbringen. Gründung von Softwaregenossenschaften habe ich mal ein bisschen fetter gemacht, weil ich finde, das ist eine ganz interessante Idee. Wenn man also das nochmal auf diese Prinzipien bezieht, also auf das Prinzip mit den Grenzen, dass es also Grenzen zwischen Nutzungsberechtigten und Nicht-Nutzungsberechtigten gibt, dann kann man das natürlich bei einer staatlichen Lösung irgendwie innerhalb der nationalen Grenzen sehen. Also man kann sagen, dass ein Staat die freie Software eben so stark fördert und auch so stark fordert, dass kein Entwickler für GAFAN arbeiten muss. Na, das wäre natürlich denkbar. Ich war gerade in einem Vortrag über das Zentrum der digitalen Souveränität und musste dort feststellen, dass scheinbar unser Staat nicht so souverän ist, dass er einfach Gesetze erlässt, die das durchsetzen. Stattdessen versucht das Zentrum für digitale Souveränität jetzt die Open-Source-Software so attraktiv und benutzerfreundlich zu machen wie MS Teams und dann noch besser, damit es dann vielleicht akzeptiert wird in der Verwaltung. Also da ist es wahrscheinlich schon mit der Souveränität des Staates nicht sehr weit her. Man kann natürlich eben auch die Begrenzung von den Nutzungsberechtigten über eine Genossenschaft herstellen. Und da gibt es Beispiele, wie DATEV ist eine Genossenschaft, die Software für Steuerberater herstellt, schon seit vielen Jahren. Die DENIC verwaltet unsere Domainnamen in der toplevel-domain.de und die Hostsharing-IG gibt es eben auch schon seit über 20 Jahren. Das wäre so der zweite Weg, den man mal überlegen könnte. Was hätte das für eine Auswirkung auf die Kongruenzforderung, dass man also da Verteilung der Kosten unter den Nutzern proportional zur Verteilung des Nutzens? Klar, beim Staat haben wir nur die Möglichkeit, eine Art Querfinanzierung zu machen über die Steuern. Dass man also Steuern, die man woanders einnimmt, dann eben versucht, in die Entwicklung von freier Software zu pumpen. Wenn man es über Gebühren macht, hat man natürlich die Möglichkeit, Lizenzgebühren zu erheben für Sachen, aber dann ist es nicht mehr so richtig freie Software. Das ist also auch nicht so toll. No? Bei uns, bei Hostsharing ist es relativ einfach. Wir haben eine technische Infrastruktur, die im Rechenzentrum steht, mit Rechnern, also richtig physische Hardware. Und die sind konfiguriert und die Nutzung dafür zahlen also unsere Mitglieder. Und die finanzieren das letztendlich. Das gemeinschaftliche Entscheiden. Wenn wir die staatliche Lösung machen, haben wir immer die Probleme der repräsentativen Demokratie. Da ist also nicht so sehr viel mit direkter Entscheidungsfähigkeit. Da müssen wir immer gucken, dass das irgendwie politisch organisiert wird. Bei einer Genossenschaft haben wir natürlich Möglichkeiten, das viel direkter zu machen. Es sind demokratisch aufgebaute Unternehmen, wo es eine Generalversammlung gibt, wo die Mitglieder dann den Aufsichtsrat wählen, den Vorstand wählen und die großen Linien der Geschäftspolitik festlegen können. Und wir haben bei vielen Genossenschaften eine Identität der Leistungsempfänger und der Leistungserbringer. Nicht bei allen, aber bei einigen haben wir das. Also so bei uns zum Beispiel ist es so, wir erbringen die Leistung für Mitglieder. Wenn ich eine Produktivgenossenschaft habe, wo vielleicht 10 Leute drin sind, die verkaufen ihre Leistung an die ganze Welt, da hat man natürlich eine andere Identität. So, und bei Genossenschaften gibt es eben auch nicht das Prinzip der Gewinnmaximierung für Investoren. Wir müssen also als Genossenschaft nicht keine Gewinne erwirtschaften für irgendwelche Investoren, sondern wir machen das alles für unsere Mitglieder. Monitoring der Nutzer und der Ressource. Wie würde sich das auswirken? Klar, also bei der staatlichen Lösung wäre das möglich über Softwarelizenzen, über irgendwelche Zugangskontrollen, Verbrauchsmessungen, Nutzungskontrolle durch den Staat. Alles nicht so ganz einfach auf der Ebene im Falle einer Genossenschaft. Also zweitens, die zweite Lösung. Auch da ist es im Prinzip genauso. Also wir wissen immer ganz genau, was unsere Mitglieder nutzen an Ressourcen und dafür zahlen die dann eben auch. Und so können wir das eigentlich dann auch nur finanzieren, was wir da tun. Bei den Sanktionen ist es dann eigentlich auch so, also man kann Aufschläge für eine Übernutzung, also von verabredeten Nutzungsmengen, Volumina, machen. Man kann, wenn jemand nicht zahlen will, hat man natürlich das ganze Instrumentarium des Mahnwesens zur Verfügung und letztendlich kann man eben auch rechtsstaatliche Sanktionen verteilen. Und das hat natürlich eine Genossenschaft im Großen und Ganzen auch. Ne? Also auch die kann für Übernutzung von Ressourcen Aufschläge verlangen. Bei Zahlungsverzögerungen haben wir das ganze Mahnwesen zur Verfügung. Das ist alles kein Problem. Und wenn jemand wirklich der Genossenschaft und der gemeinsamen Ressource schadet, dann können wir den also auch ausschließen aus der Genossenschaft. Und dann fliegt er also auch raus. Konfliktlösungsmechanismen. Na, schnell, günstig und direkt ist die Forderung. Auch das ist natürlich bei einer staatlichen Lösung immer äußerst schwierig. Das kann man sich vorstellen, ne? Fernsehgebühren, wie ist es da? Ne? Wie wird das da bei Konflikten gelöst? Muss man vor Gericht gehen, dann braucht man Schlichtungsstellen oder so. Das ist alles möglich, aber schwierig. In der Genossenschaft hat man natürlich den Aufsichtsrat, den man gewählt hat, als Ansprechpartner bei Konflikten. Wenn ich also jetzt mit meinem Vorstand ein Problem habe, dann kann ich zum Aufsichtsrat gehen und sagen, hey, sprich mal mit dem oder ändere mal was daran. Die Generalversammlung ist natürlich die letzte Instanz bei größeren Konflikten. Die muss dann da entscheiden. Ganz klar ist natürlich bei Konflikten und bei Konfliktlösungsmechanismen, brauchen wir Institutionen. Also wenn es keine Institutionen gibt für eine bestimmte Form der Konflikte, dann kann man die auch nicht lösen. Ja, dann wenn jemand gegen die GPL verstößt, wie hier eingewendet worden ist, dann haben wir natürlich, weil es ein Vertrag ist, die Möglichkeit da mit dem Vertragsrecht was zu tun. Aber wenn jemand, weiß ich nicht, die Software nutzt, um Waffen zu produzieren oder so, ne? Dann oder um die Abgasregelung von Autos zu manipulieren, dann haben wir natürlich als Entwickler kaum eine Möglichkeit, diese Leute zu sanktionieren, weil es da keine Institution für gibt. Die Anerkennung, die staatliche Anerkennung, klar, wäre denkbar, dass die Politik sich grundsätzlich neu aufstellt, erkennt, dass sie als Politik, als Staat souverän ist und Gesetze machen kann, die Open Source ganz klar bevorzugt und verhindert, dass wir Software benutzen, die uns digital abhängig machen. Könnte sein, dass die Politik irgendwann mal zu dieser Erkenntnis kommt. Bei Genossenschaften ist es ein bisschen einfacher. Wir haben ein Genossenschaftsgesetz, was schon sehr alt ist. Wir haben eine Tradition, das garantiert uns bestimmte Rechte als Genossenschaft. Also wir dürfen bestimmte Sachen machen, wir haben aber auch bestimmte Pflichten. Wichtigste Pflicht ist wahrscheinlich die Berichtspflicht. Genossenschaften müssen wie Aktiengesellschaften so fast berichten, in ihrem Berichtswesen, Geschäftsbericht und so. Eingebettete Institutionen. Klar, da kann man zwischenstaatliche Sachen machen, macht unsere Regierung ja auch, dass sie mal so in Europa guckt, was gibt es da noch so an Open-Source-Lösungen, überstaatliche Institutionen, da gibt es immer auch Gesetze, ne, die DSGVO, einer der größten Erfolge, da gibt es natürlich schon Möglichkeiten, das irgendwie dann auch mal konsequenter durchzusetzen und konsequenter zu durchdenken. Wenn wir das Genossenschaftswesen stärken und ein Netz aus Genossenschaften haben, dann machen wir noch was viel Besseres. Dann verändern wir nämlich die wirtschaftlichen Machtverhältnisse. Wenn man viele Genossenschaften hat, die in diesen Bereichen tätig sind, die für ihre Mitglieder diese wirtschaftlichen Vorteile erbringen, dann haben andere Anbieter nicht mehr so eine Chance, uns was auf die Nase zu drücken, was wir gar nicht haben wollen. Weil dann diese Genossenschaften tatsächlich auch eine gewisse wirtschaftliche Macht bekommen. Weil sie Privateigentum letztendlich dann in Gemeineigentum verwandeln. Was dann eben auch gemeinsam gestaltet werden kann. Wir haben die Gestaltungsmacht über bestimmte Ressourcen, Infrastruktur nur dann, wenn sie uns auch gehört. Also ich kann mir das mit Genossenschaften bei Spezialsoftware sehr gut vorstellen. Also wenn ich so denke, so bei Branchensoftware, da setzt sich kaum jemand freiwillig hin, um die zu programmieren. Aber wenn ich in einer bestimmten Branche eine ganz spezielle Anforderung habe an Software, könnte ich mich im Prinzip mit anderen Leuten, die gleiche Anforderung haben, zusammensetzen, eine Genossenschaft gründen und dieser Genossenschaft den Auftrag geben, diese Software zu entwickeln. Hat bei den Steuerberatern in Deutschland wunderbar funktioniert. Bei Spezialsoftware kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Bei allgemeiner Software, wie so LibreOffice oder sowas, das ist wahrscheinlich schwieriger, das kann man wahrscheinlich nicht über Genossenschaften regeln. Da muss man wahrscheinlich andere Möglichkeiten gucken. Aber das Positive bei diesem Genossenschaftslösung ist eben, dass ich durch die Beachtung der ostromischen Designprinzipien ein Gebilde schaffe, was eine Gemeinressource effizient verwaltet und auch nachhaltig effizient verwalten kann. Und das gibt mir eben als Nutzer so eine gewisse Selbstermächtigungskraft, die ich gegenüber den großen Anbietern eben nicht habe. Da muss ich schlucken, was die mir anbieten. Und Genossenschaften haben eben auch dadurch, dass sie relativ eng am Nutzer sind, weil sie ja sozusagen von den Nutzern gebildet werden. Also die Nutzer sind ja eigentlich die Eigentümer des Unternehmens, was die Lösung bereitstellt, habe ich natürlich auch durch das direkte Feedback in der Regel eine sehr gute Mittelallokation. Also das, was man eigentlich über den Markt regeln möchte. Der Markt regelt ja bekanntlich alles. Aber noch besser ist es natürlich, wenn ich wirklich nah dran bin und ein Feedback habe von den Nutzern und weiß, was die wollen. Ja, bitte? Ja.
Effektiv Monopolist im Bereich der Software mit Steuerberatern.
Ja.
Das heißt, als einzelner Steuerberater habe ich in diesem großen Dativkonstrukt vermutlich auch nicht mehr Macht, die Software zu verändern, als ich die jetzt gegenüber, ein anderer größerer Softwareanbieter hätte, wo ich mit dem auch verhandeln muss, gesagt. Was ändert es, wenn ich, also gerade diese großen Genossen?
Ja. Nein, sie geben der Gemeinschaft mehr Macht. Also wir müssen uns ganz klar davon lösen, dass wir als Einzelner hier wie im Supermarkt die Möglichkeit haben, an einem großen Regal alle möglichen tollen, freien Lösungen frei auswählen zu können. Die muss ja jemand bereitstellen. No? Und kommen wir entweder dazu, dass wir Unternehmen dafür bezahlen, dass sie uns diese Lösungen bereitstellen. Die haben aber Gewinnabsichten. Und die sind natürlich daran interessiert, dass wir auch nicht irgendwie woanders hin wechseln. Das ist natürlich bei den Steuerberatern hat es so gut funktioniert, dass es eben ein Monopolist geworden ist. Ich glaube nicht, dass es bei allen Branchen so werden würde. Also wenn man jetzt eine bestimmte Branche sich herausgreift, die Ärzteschaft oder so und die gründende Genossenschaft, da gibt es vielleicht dann doch zwei Genossenschaften, die unterschiedliche Lösungen anbieten oder drei sogar. Also es ist natürlich auch immer eine Frage der Geschichte. Bei DATEV gebe ich Ihnen recht, historisch hat sich das praktisch zu einem Monopolisten entwickelt. Da habe ich als einzelner Steuerberater jetzt nicht die große Auswahl, aber ich habe eine Lösung, die passt. Und im Steuerwesen ändert sich naja, nicht täglich, aber jedes Quartal so ziemlich viel. Also mein Steuerberater ist ständig auf einer Fortbildung, weil sich ständig was ändert. Ständig neue Bestimmungen. Die müssen ja in der Software abgebildet werden. Das heißt, die muss ständig gepflegt werden. Wer würde das machen? Freiwillig. Freiwillig sicherlich sowieso nicht. Also jeder Hersteller von so einer Software würde natürlich ziemlich viel Geld dafür verlangen. Tut die DATEV auch. Sie muss es ja irgendwie finanzieren. Ne? Ja, das war es auch eigentlich schon. Also wir können das, die Fragerunde gleich weiterführen. Soweit ich weiß, ist es keine freie Software. Also es ist richtig, ne? Also es ist, wenn ich eine Nutzungsbeschränkung mache für eine bestimmte Gruppe, dann das widerspricht den Freiheiten von freier Software natürlich. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite sehen, diese Designprinzipien, die sind ja nicht aus der Luft gegriffen. Die sind ja empirisch ermittelt worden. Und da, das heißt, wir müssen gucken, dass wir schon so einen gewissen Mittelweg finden. Und deshalb sage ich ja, ich kann mir das bei Spezialsoftware sehr gut vorstellen. Bei allgemeiner Software, die jeder gerne mal nutzen möchte, also ich habe jetzt keinen Bedarf, die DATEV-Software bei mir zu Hause zu installieren. Aber es mag natürlich Leute geben, die das gerne möchten. Die ärgern sich natürlich, weil die müssen dann erstmal eine Lizenz kaufen, die wahrscheinlich ziemlich teuer ist, ja. Sonst keine Frage? Doch.
Also ich hätte noch eine andere.
Ja.
Also ich meine, wenn man die Lizenzbedingungen, also insbesondere von der GPL-Steuer durchsetzen würde, dann würde man auch, also ich würde für mich mehr bei den Designprinzipien sagen, ja, hier, ich habe hier eine Konkurrenz, ich habe hier Monitoring, ich habe Sanktionen. Also es ist nur im Moment halt das Problem, dass praktisch das sehr wenig das gar nicht durchgesetzt wird und damit sieht es dann so aus, wie wenn ich Eigenschaften.
Ja, das ist ja richtig. Aber man muss sich natürlich fragen, warum wird es denn nicht durchgesetzt? Also etwas wird ja nicht durchgesetzt, weil diejenigen, die Durchsetzung wünschen, wahrscheinlich nicht mächtig genug sind. Das heißt, es ist eine Machtfrage. Wenn die Lizenz nicht wirklich durchgesetzt wird, dann gibt es keine Macht dahinter. Dann ist die machtlos, die Lizenz. Gut, es gibt immer wieder Klagen, es gibt auch immer wieder, ne, wenn jemand sich zu dumm anstellt, dann wird er verklagt, aber das sind ja Einzelfälle. Der Vorteil von, wenn man wirtschaftliche Macht bildet, indem man Gemeineigentum bildet, was man selbst gestalten kann, ist natürlich, dass man dann tatsächlich wirtschaftliche Macht bekommt. Da redet einem dann keiner mehr rein. Dann macht man das einfach. Also da ist, gebe ich natürlich recht, auch ich würde mir sicherlich wünschen, dass mehr Software unter GPL veröffentlicht wird als vielleicht unter anderen Lizenzen, aber da gibt es eben auch Gegenstimmen, die sagen, ja, es muss eigentlich für jede Nutzung und so weiter frei sein, auch wo ich dann nicht immer alles veröffentlichen muss unter einer entsprechenden Lizenz. Da war noch eine Frage oder Hinweis. Richtig. Ja.
Was reguliere ich dann?
Richtig.
Zugang zur Software oder reguliere ich den Zugang zu den Menschen?
Richtig, ganz genau. Ja.
Und da gibt es ja schon etliche Ansätze, die sagen, also sowohl im eigentlich genossenschaftlichen Bereich schließe ich mich zusammen als Entwicklerkollektiv in der Weise und ich gebe auch nur den Leuten Zugriff, die mich bezahlen und tatsächlich meine Bug-Reports zu schreiben, dass ich die noch antworte und also kümmere mich sozusagen nur um die Leute, die irgendwie Teil meiner Gemeinschaft sind oder mich bezahlen oder wie auch immer. Der Rest ist halt immer noch als Software verfügbar. Das Problem ist halt, dass ein großer Konzern, dem kann es egal sein, weil der will letztendlich oft nur die Software selber, weil die Menschen dahinter kann selber anstellen, wenn er möchte.
Ja. Also es ist genau richtig. Es geht tatsächlich, die Ressource, über die wir eigentlich sprechen, sind die Entwicklungsressourcen. sind also die erweiterten Entwicklungsressourcen, ne? Die Bereitstellung, die Pflege und so weiter und so fort. Wenn man sich dort, man kann da natürlich sich vieles überlegen, wenn man erstmal zu dieser Erkenntnis gekommen ist, dass es eigentlich darum geht und dass wir eigentlich nicht mehr so viel über die Lizenzen reden müssen und über die Software als Code reden müssen und ob die Software jetzt tatsächlich auf irgendeiner öffentlichen GitHub oder GitLab-Plattform zur Verfügung steht, sondern dass es darum geht, dass wir gemeinschaftlich die Ressource der Entwickler stellen müssen, dann kommen wir vielleicht einen Schritt weiter, weil dann können wir sagen, okay, wir machen vielleicht eine Regelung, dass es zwar diese geschlossenen Nutzergruppen gibt, aber sobald sie die Software als Open Source zur Verfügung stellen, kriegen sie vielleicht irgendeine Art von Steuererleichterung oder so. Können sie auch von profitieren. Sie geben ja der Gemeinschaft was. Also wenn ich jetzt als Nutzungsgemeinschaft etwas öffentlich stelle, kann ich ja dafür belohnt werden. Zum Beispiel. Ist jetzt nur so eine Idee. Ne? Also, aber solche Ideen kommen einem natürlich erst dann, wenn man sich bewusst macht, dass die Gemeinressource, um die es eigentlich geht, die Menschen sind oder die menschliche Arbeitskraft. Das sollten wir uns auch in anderen Bereichen immer vor Augen führen. Ne? Dann Fachkräftemangel. Also wir reiten uns da in eine Abwärtsspirale rein, weil wir schlechte Ausbildung, weniger Fachkräfte, die Fachkräfte werden schlecht bezahlt, sie wandern ab. Irgendwann sind sie dann weg. Und dann nützt mir auch der Code nichts, der da irgendwo auf irgendeiner Plattform vor sich hingammelt. Richtig, also das ist ja der Unterschied zwischen der Spezialsoftware oder Branchensoftware, die man, da muss man immer jemanden haben, der dafür zahlt. Weil Software, die von sehr, 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 sehr vielen, auch sehr, sehr viel technisch orientierten Leuten gebraucht wird, der wird natürlich gepflegt, ist ja klar. Sozusagen nebenbei gepflegt. Ne? Weil man braucht ihn ja, also man braucht ja die Webserver, man braucht ja bestimmte Technologien, ohne die geht es ja gar nicht. Ne? Also werden sie immer gepflegt, dann wird es natürlich auch als freie Software dann zur Verfügung gestellt. Aber bei gewisser Software, die nicht so große Usergruppen hat, da ist es dann manchmal etwas schwierig. Und also wenn ich daran denke, Installationsskripte bei uns, bei Hostsharing, wenn die mal längere Zeit nicht gepflegt werden, kann man sie auch löschen. Ja, ist so. Sonst noch Fragen? Ja, dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.